Techtelmechtel, der Tech-Podcast
von Digitech.
Willkommen zu Techtelmechtel, dem Tech-Podcast von Digitech mit der Folge 240. Ich bin der Florian Bodocki und ich habe eine grossartige Runde hier, wie ich finde. Aus dem Norden vom Kanton Zürich begrüßen wir Samuel Buchmann.
Heute sind wir im Norden vom Kanton Zürich.
Hey, ja, also nimm einen Atlas führen, wenn du es mir nicht glaubst. Aus Bern, der Domagoj Belancic.
Hallo, das stimmt.
Und aus Downtown Spreitenbach, direkt beim Shoppi Chivoli, der Luca Fontana.
Hallo.
Ich weiss nicht genau, wie nah du vom Shoppi Chivoli wohnst.
Winterthur ist doch das Tor zu der Ostschweiz.
Weißt du? Das will kein Winterthur gehören. Das will kein Winterthur gehören. Jedenfalls. Wir haben heute wieder viele Themen für euch, unter anderem in den News. Wir besprechen Streaming-Preispolitik in der Schweiz. Die Schweizer zahlen mehr als alle anderen Menschen auf diesem Planeten und vermutlich auch auf anderen Planeten. Aber stimmt das wirklich? Der Samuel hat einen Deep Dive gemacht und wir erörtern das zusammen. Dann kommen wir zu Sony und PlayStation State of Play. Der Tommy wird uns erklären, was gibt's Neues in diesem Universum. Im Big Screen war der Luca für uns im Kino, hat Captain Avengers and the World of Tomorrow geschaut. Und in der Spiel...
Ist es wirklich Captain America oder nicht Captain Avengers? Captain Avengers. Wie sie in den Notizen steht.
Ich habe noch gedacht, warum ist das plural? Also, okay. Also Captain America and the World of Tomorrow.
Nein. Sorry, ich habe es falsch. Ich habe es extra falsch hineingeschrieben. Ich wollte eigentlich das noch korrigieren, bevor du anfängst.
Well, okay. Captain, das ist mal die Ahnung, ich bin.
Captain America, Brave New World.
Sorry. Es ist jetzt schade, dass wir kein Video mehr machen, wie der Luca ist gerade etwas so rot. In dem Film.
Oh Mann. Und in der Spielecke reden wir über South of Midnight und Avowed. Aber wir fangen an wie immer mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, Streaming-Preispolitik. Netflix, Disney Plus, Paramount Plus, Amazon Prime und wie sie alle heißen. Samuel, werden wir abzockt wegen unserer Herkunft?
Auf jeden Fall. Das ist eine Frage der Perspektive. Das können wir jetzt diskutieren. Also, um was geht's? Es ist natürlich überhaupt keine News. Ich habe das einfach jetzt gerade mal durchgerechnet, alles, weil das immer wieder bei uns ein grosser Aufreger ist natürlich.
Es ist auch ein paar Wochen News, oder?
Das ist auch ein paar
Wochen. Also, genau. Ist immer aktuell.
Es ist immer aktuell, weil irgendjemand erhöht ja immer Preise bei diesen Streaming-Anbietern. Ich glaube, Netflix sind die letzten gewesen vor ein paar Wochen. Haben wir vielleicht darüber geredet, ich weiß gar nicht mehr. Und das Problem ist eigentlich, wo viele Leute haben, ist einerseits die Preiserhöhung, dass es halt immer teurer wird, und andererseits, dass Streaming in der Schweiz so absolut gesehen einfach mehr kostet als in anderen Ländern. Also der nächste Vergleich, den viele Leute machen, ist zum Beispiel Deutschland. Da kostet Netflix tatsächlich, wenn man jetzt einfach mal so Zahlen anschaut, kostet es, glaube ich, 60% weniger ungefähr. So, und das regt natürlich alle auf, ist ja logisch, niemand zahlt gern viel und man zahlt auch nicht gern mehr als früher und man zahlt schon gar nicht gern mehr als andere Leute. Das fühlt sich einfach unfair an, völlig verständlich. Aber es werden dann immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, oder du hast dann in den einen Ländern hast mehr Mehrwertsteuer, in den anderen sind die Preise noch ohne angegeben, dann hast du Wechselkurs und so weiter und so fort. Und ich wollte es einfach mal ein bisschen genauer wissen und habe mich da mal so ein paar Tage in dem statistischen Rabbit Hole vergraben und habe 5 Streamingdienste genauer angeschaut, beziehungsweise ihre Preise. Und zwar Netflix, Disney, Apple, Spotify und YouTube. Und vielleicht hast du da ein bisschen Überblick, Luca. Ich weiß gar nicht, aber wir haben ja immer wieder die Preiserhöhungen. Mhm. Ich habe jetzt einfach Stand jetzt die Preise angeschaut. Oder weißt du, gibt es gerade. Also ich mache mal schnell Auslegeordnung, Stand jetzt. Stand jetzt kostet Netflix in der Schweiz immer das Standard-Abo 21 Franken, also 20 Franken 90. YouTube kostet 18 Franken, Disney 15 Franken, Spotify kostet 14 Franken und Apple TV Plus kostet 11 Franken. steht irgendwo gerade die nächste Preiserhöhung an, aber ich jetzt da zum Beispiel nicht drin habe.
Ich würde sagen, in der Schweiz zum Glück, also ich habe jetzt einfach die zwei grossen, wo, also die zwei grössten bei uns, das ist Netflix und Disney. Netflix hat in den USA jetzt im Januar, wirklich gerade Anfangsjahr, die sind gekommen und gesagt, wir haben jetzt 300 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten weltweit, das ist ein Rekord, und wir erhöhen Preise für euch zum Spass. Und das war im Januar 2025 gewesen. In der Schweiz dürfte das, ich sage mal, bis Ende Jahr, oder ich würde so richtig Ende Jahr schielen, habe ich fast das Gefühl, wird mir folgen. Entweder Ende Jahr oder Anfang nächstes Jahr. Disney Plus hingegen, die haben Ende letztes Jahr in der Schweiz gerade den Preis erhöht. Ich glaube November, wenn ich mich nicht täusche, November 2024. Dort habe ich das Gefühl, haben wir noch ein bisschen Ruhe für die nächsten paar Monate und vielleicht sogar ein bis anderthalb Jahre. Netflix ist der Kandidat, wo ich in der Schweiz gefühlt habe, wird als nächstes die Preise aufentun.
Ja, ja, okay. Gut, ja, also dann ist jetzt, muss man auch immer sagen, die Vergleiche, die ich jetzt gemacht habe, sind natürlich immer Stand jetzt und das ist zum Teil halt so ein bisschen verzögert mit den Preiserhöhungen, aber das ist so die besten Zahlen, die wir haben. Und ich denke, man könnte jetzt auch vier Fragen anschauen, oder? Also die erste wäre, verdient sich Netflix wirklich eine goldene Nase an uns Schweizer? Dann das zweite ist, warum kommt Netflix überhaupt auf die Idee, zum unterschiedliche Preise zu verlangen in unterschiedlichen Ländern? Und dann die zwei Fragen, die man eher diskutieren kann, ist, erstens mal, ist es fair, dass Netflix das macht? Und zweitens, was kann man dagegen machen oder was gibt es für Strategien, die man dann fahren kann? Oder? Die ersten zwei Fragen, also warum verdient sich Netflix bei uns eine goldene Nase? Also, oder ist es überhaupt wahr und warum kommen sie auf die Idee? Die habe ich hier in dem Artikel relativ genau aufgearbeitet. Den könnt ihr lesen auf digitec.ch. Und ich gebe jetzt einfach schnell einen Überblick. Eben die genauen Zahlen, die findet ihr alle im Artikel. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass Netflix bei uns natürlich mehr verdient. Und zwar nicht nur, wenn man jetzt einfach die Preise anschaut. Oder das wäre ja das Erste, was man machen kann, ist einfach, ja, Netflix kostet in der Schweiz 21 Franken und in Deutschland kostet es 14 Euro. Das wäre so also der offensichtliche Vergleich. Und in den USA ist es, glaube ich, zum Beispiel, muss ich mal schauen, in den USA ist es 18 Dollar, oder? Und dann hat man schon das Gefühl, ah, 18 Dollar, und der Dollar ist ja noch besonders tief im Moment und so, und dann ist doch alles unfair. Und wenn man es jetzt alles mal schnell bereinigt, um noch Mehrwertsteuer und Wechselkurs, dann ist es tatsächlich immer noch so, dass bei Netflix trotzdem auch in der Schweiz mehr Geld ankommt. Es ist gegenüber den USA nicht so viel mehr, also sie verdienen in der Schweiz etwa 16% mehr. Gegenüber Deutschland ist es deutlich mehr, muss ich schnell nachschauen, ich glaube, es sind irgendwie 61%. Ja, 61% weniger hat Netflix aber ein deutsches Abo als ein Schweizer Abo. Oder? Das ist ein grosser Unterschied. Jetzt muss man immer noch dazu sagen.
Kurz und knackig, auf dem Stand von den Dingen, zwischen USA und Schweiz ist, was Netflix verdient, an uns gar nicht so gross der Unterschied, aber Deutschland ist sehr viel klein. Also an Deutschland verdient es eigentlich gar nicht mal so viel.
Genau, und dann gibt es natürlich noch andere Länder, oder wenn du so in die Entwicklungsländer gehst und so weiter, die haben jetzt nicht genau analysiert, aber wenn du, ich weiss nicht, in die Philippinen gehst oder so, dann kostet es natürlich noch viel weniger und dementsprechend werden sie dort pro Abo noch weniger verdienen. Fürs gleiche Produkt, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht genau das gleiche Produkt. Es sind noch viele Kommentare gehört, die Libraries sind ein bisschen unterschiedlich. Bei uns hast du ja andere Sachen als in den USA. In Großbritannien zum Beispiel hat es eine relativ grosse Library. Und das kann man aber nicht so genau beziffern. Oder wo ist jetzt, also man kann schauen, wo ist es mehr, aber was heisst das denn? Oder dann hast du ja zum Teil bessere Inhalte, schlechtere Inhalte. Ja, was ist denn besser, was ist schlechter? Ja. Und so, da kommst du so.
Ich finde, du schaust ja die Streamingdienste vor allem. Die grossen Treiber sind die Originals, die Eigenproduktionen. Und die haben sie ja weltweit gleich. Also das ist ja das. Also für mich darum. Ein faires Argument, aber nicht so ein schweres.
Ich denke gerade, darum kann man eigentlich sagen, es sind unterschiedliche Preise wirklich für das gleiche Produkt essentiell. Jetzt, was man manchmal so nicht beachtet, ist, dass sie schon ein bisschen andere Kosten haben, glaube ich, in der Schweiz. Also das Marketing kostet mehr, was sie betreiben. Die Lizenzkosten sind auch andere. Eben, sie müssen das ja zum Teil, also die Drittanbieterinhalte lizenzieren. Da weiß ich aber nicht, ob es mehr oder weniger ist, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ich nehme mal an, ein teures Land sind vielleicht die Lizenzkosten auch höher. Oder keine Ahnung, oder? Und die Infrastruktur haben sie, glaube ich, zum Teil auch noch in der Schweiz. Also habe ich mich dann irgendwie belehren lassen in den Kommentaren, dass wie so gewisse Server und so in der Schweiz stehen, damit damit die Performance besser ist. Und das kostet sicher auch ein bisschen mehr. Aber also das kann man drüllen und wenden, wie man will. Ich denke, unter dem Strich verdient Netflix an einem Schweizer Abo einfach deutlich mehr als an einem deutschen Abo. Und das ist wirklich so. So, jetzt warum? Oder warum machen die das? Warum können die das überhaupt machen? Ich habe jetzt nachher, nachdem wir es mal um Mehrwertsteuern und so bereinigt haben, habe ich geschaut, okay, wie sieht es denn aus, wenn man es um Kaufkraft bereinigt. Kaufkraft, das kennt man so vielleicht von dem Big Mac-Index, oder? Also wir als Schweizer, wenn wir einen Big Mac kaufen im McDonald's, dann kostet der mehr als in Deutschland. Und das macht McDonald's auch einfach, weil sie es können. Also einerseits sind dort auch wieder die Kosten ein bisschen anders, aber grundsätzlich geht es einfach darum, wir haben mehr Lohn, wir haben mehr verfügbares Einkommen auch tatsächlich nach allen Abgaben und Fixkosten. Und darum können wir uns einfach einen teureren Big Mac leisten und darum verlangt McDonald's einfach mehr. Und ich habe das ein bisschen genauer berechnet. Es gibt so Zahlen von der OECD zum kaufkraftbereinigten Lohn und so. Und dann kannst du das quasi wie so einen Faktor berechnen. Oder? Also wie viel höher wäre das Preisniveau in einem anderen Land relativ zu unserem. Also hast du so einen Faktor, zum Beispiel in Deutschland ist es irgendwie, ich weiß auch nicht, Faktor 1,5 mal niedriger, irgendwie so. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Und das Zweite, was ich dann noch geschaut habe, ist, das Problem ist ja, wenn du jetzt nur den Durchschnittslohn berechnest, anschaust, dann ist er zum Teil sehr verzerrt, weil in den USA ist das Einkommen mega ungleich verteilt und bei uns ein bisschen gleicher. Also wir haben auch noch irgendwie so eine obere 5%-Klasse, die sehr viel verdient und unten verdient natürlich viel weniger. Aber der Unterschied ist nicht ganz so gross wie in den USA. Also konkret hast du bei uns zum Beispiel verdienen die unteren 90% verdienen etwa 36% mehr Lohn als in Deutschland und etwa 40% mehr Lohn als in den USA. Und das ist jetzt alles schon Kaufkraft bereinigt. Also wir können uns etwa 40% mehr leisten als Leute in den USA. Oder? Mhm. So. Und wenn man es um diesen Faktor auch bereinigt, dann sieht man auch wirklich, dann kommst du am Schluss überall so auf den gleichen Prozentsatz, wo die Leute zahlen von ihrem Einkommen für ein Netflix-Abo oder für irgendein Streaming-Abo im Durchschnitt. Oder? Also Netflix macht auch genau das. Sie schauen, hey, haben die irgendeinen Referenzwert? Sie fangen vielleicht da in den USA, im Heimmarkt. Okay, wie hoch wollen wir da den Preis ansetzen? Was haben wir das Gefühl, was sind die Leute bereit zu zahlen? Und dann nehmen sie auch den Referenzwert und rechnen dann um, okay, was ist jetzt das Äquivalent von dem in einer Kaufkraft in einem anderen Land. Und das ist dann der Preis, den sie hier ansetzen. Oder? Und darum hast du einfach in der Schweiz viel die höheren Preise als in Deutschland oder auch die höher als in den USA. Und das ist einfach so eine kapitalistische Realität, sage ich mal. Und jetzt ist halt die Frage, oder ist das fair, ist das richtig? Man muss auch noch sagen, das ist wie so ein bisschen eine Spezialität von so digitalen Abos, weil zum Beispiel bei physischen Produkten hast du das viel weniger. Oder wenn du jetzt eine Kamera kaufst oder ein Handy, dann kostet das eigentlich überall gleich viel oder etwa gleich viel. Du hast so ein bisschen Zollgebühren und Wechselkurs und so. Aber ein iPhone in der Schweiz kostet, wenn du um alles Zeug bereinigst, vielleicht 5 oder 10% mehr als ein iPhone in den USA oder als ein iPhone in Thailand, was weiß ich. Und
sogar weniger als in Deutschland, glaube ich.
Und sogar weniger in Deutschland. Also eben, da ist dann wieder ja. Also dort ist das Problem, dass Deutschland eben die höhere Mehrwertsteuer hat und darum kostet es halt dann dort mehr und Wechselkurs und so. Aber das funktioniert dort, weil du quasi einen durchlässigen Markt hast, der funktioniert. Oder wenn jetzt Apple kommt und sagt, so, in der Schweiz verkaufen wir das iPhone 50% teurer als in Deutschland, wie das Netflix zum Beispiel macht, oder? Dann ist am Schluss, früher oder später, wird das einfach grau importiert aus Deutschland und dann gleicht sich das aus. So, das kannst du aber bei einem Streaming-Abo halt nicht machen oder sie können es einfach besser unterbinden, was eigentlich ironisch ist, weil es ist ein digitales Produkt und die Grenzen sind aber härter als
bei
physischen Produkten.
Ja.
Aber dann können sie halt über MV, über die IP-Adresse relativ genau ermitteln, okay, woher kommst du und was musst du zahlen. Und dann kannst du natürlich das irgendwie umgehen mit VPN und so. Dann können sie das wieder blockieren und das ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Aber ich denke, so die breite Masse macht das alles nicht. Und dann kannst du das einfach durchsetzen, dass du sagst, hey, in der Schweiz kostet es einfach mehr. So, jetzt eben, ist das fair, oder? Es ist lustig, jemand hat geschrieben im... den Kommentar, es sei eigentlich Sozialismus von kapitalistischen Firmen umgesetzt.
Da, aha.
Das ist eigentlich etwas dran.
Aha. What? Okay. Erklär das mal.
Oder es ist ja eigentlich, man kann jetzt sagen, ja, der soziale Gedanke wäre, hey, Netflix muss ja am Schluss irgendwo einen Gewinn machen. Es ist ein Unternehmen, das ist einfach so. Oder?
Fair
oder,
enough.
Ja. Sagen wir sogar, sie würden jetzt einfach nur eine schwarze Null machen. Es hat ja viele Streaming-Dienste, die noch defizitär sind. Das weißt du besser, oder Luca?
Genau. Ja.
Ich glaube, Disney ist jetzt...
Disney ist seit einem Jahr etwa sind jetzt profitabel. Und das ist genau. Big News gewesen und alle anderen. Außer Netflix sagt, wir sind profitabel, Disney seit einem Jahr und der Rest schweigt. Also.
Aus guten Gründen wahrscheinlich.
Aus guten Gründen wahrscheinlich.
Bei Apple kannst du davon ausgehen, dass wir quersubventioniert, bei Amazon wahrscheinlich auch.
Genau.
Selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, oder sie machen einfach alle nur ein schwarzes Null, sie sind total uneigennützig, Non-Profit-Organisationen, sie wollen einfach Unterhaltung in die Welt verteilen. So, dann müssen sie ja gleich irgendwo ihre Kosten decken. Und im Prinzip ist das System jetzt halt so ein bisschen ein Sozialprinzip, dass wir mehr zahlen, dass jemand in einem ärmeren Land, sage ich jetzt einfach mal, eben, zum Beispiel in den Philippinen, sich halt auch an ein Netflix-Abo leisten. Weil wenn jetzt überall gleich viel kosten...
Wie? Charge the rich.
Ja, es ist das Prinzip. Oder? Weil wenn das Netflix-Abo überall gleich würdest machen, sagen wir mal, es kostet einfach $10 weltweit oder $15 weltweit, dann wird sich das jemand in ich weiss, ich kann nicht, ich will jetzt da keine Stereotypen hervorholen, in einem ärmeren Land wird sich das einfach nicht können leisten. Oder es ist extrem teuer für die Person. Während es dem für uns natürlich ein Witz ist, oder $10, ja, da nimm, oder? Und darum, so gesehen kann man sagen, ja, vielleicht ist das ja fair, was weiss denn ich, aber für uns fühlt es sich das gleich unfair an. Jetzt, ich weiss nicht, wie seht ihr das?
Ja, also an der Kaufkraft, irgendwo, dass es irgendwo durch an der Kaufkraft anpasst wird, ist ja logisch, macht ja auch Sinn, oder? Das, wie du sagst, es soll sich, absolut gesehen, ist es natürlich nicht überall der gleiche Preis, aber es soll sich überall gleich teuer anfühlen für alle, oder?
Soll es das? Das stelle ich da zur Diskussion. Ich weiß nicht, ob es das soll.
Also aus Sicht von der Unternehmen ist es halt einfach Gewinnmaximierung. Worauf ich hinaus will, ich sehe jetzt nicht unbedingt Sozialismus darin, sondern das ist wie einfach die Konsequenz daraus, also das Unternehmen sagt, wie teuer kann ich mein Produkt machen, bis mir die Leute abspringen. Yeah. Und weil sich für uns 10 Franken nicht gleich anfühlen wie in den Philippinen, kann man sagen, bei uns hat 10 Franken springen wir nicht ab. In den Philippinen hingegen hast du niemanden. Oder? Bei uns kannst du bis auf 27 Stutz gehen, damit du einen Preis hast, der sich in den Philippinen vielleicht wie, keine Ahnung, 5 Franken anfühlt. Also es ist wie die Konsequenz daraus, dass das passiert, dass wir halt einfach einen D-Preis zahlen, der sich für uns noch anfühlt, alle das will ich und kann ich mir leisten und für andere halt nicht. Also, aber das ist für mich nicht Sozialismus, das ist für mich nicht das, was... Also,
nein, also...
Aber ich weiß, ich verstand...
Aus der Netflix-Perspektive, selbstverständlich machen die das nicht aus einem Sozialgedanken, genau, sondern einfach nur zur Gewinnmaximierung, auf jeden Fall. Also das, ich versuche das jetzt eher so von einer Vogelperspektive anzuschauen, oder wenn du jetzt mal Netflix außer Acht lässt und dass die Gewinn macht, das ist einfach so natürlich. Aber ist es richtig, ist es moralisch richtig? Das ist so meine Frage.
Ja. Klar, ja, das Unternehmen hat verpflichtet, Geld zu verdienen, darum ist es moralisch richtig. Ja.
Okay, das ist okay, ich sehe, ihr seid alle auf der, ihr habt alle so den Aktionärshut auf.
Wir sind alle, weißt du, wir arbeiten auch für einen Online-Job, muss man jetzt auch mal den Elefant im Raum ansprechen.
Also. Ja, nein, ich finde es im Fall schon in Ordnung, weil es einfach effektiv so ist, wenn du nicht gerade studierst oder halt wirklich so, dann ist es doch mal im Ernst relativ egal. Also es tut dir einfach nicht weh, ob das 10 oder 15 Dollar kostet oder 15 Franken.
Es sind aber 21. Nein.
Ja, auch das. Weißt, wenn du dort eine Kreditkarte hinterlegt hast, merkt jemand, also selbst mit einem relativ geringfügigen Lohn, merkt jemand die 7 oder 8 Franken Unterschied im Monat auf seiner Kreditkartenrechnung. Weißt, also, ich meine, das wird aufgeführt und du siehst es, aber merkt, dass jemand tut, dass jemandem in der Schweiz, der normal verdient ist, weh. Weil jemand, der jetzt bei deinem Beispiel bleiben, in den Philippinen, auch dort gibt es natürlich Leute, die gut Geld verdienen,
auf jeden eine
Person
Fall.
Kenne ich sogar. aber dort, wenn du dort einen Average Job hast, dort merkst du das. Und dann finde ich so...
Genau.
Wenn du ein globales Produkt bist und du möchtest gerne, dass alle partizipieren können, dann finde ich das einfach in Ordnung, dass wir das zahlen. Finde ich einfach okay.
Also ich finde,
ich meine, ich zahle es nicht, weil ich
eben genau.
Aber richtig linke Zecke da.
Nein, wir bestimmen ja den Preis in dem Sinn mit, dass wir Netflix signalisieren, was sind wir bereit zu zahlen und was nicht. Und Netflix muss sich ja dem beugen, irgendwann einmal. Aber offenbar, sie steigern den Preis Jahr um Jahr um Jahr. Und wir gehen immer mit und ihre Abo-Preise, Abonnentinnen und Abonnentenzahlen steigen mit. Die werden ja nicht kleiner, sie könnten auch die Rechnung machen. Also selbst wenn wir 20 Millionen Abonnentinnen verlieren.
Ja, genau.
Am Schluss haben wir immer noch mehr Gewinn, oder? Das ist so uns wert. Aber es ist im Moment noch nicht mal so. Netflix ja, ist immer noch am Wachsen.
Ja, dazu, ja, ich weiss.
Also Netflix, wir geben als Konsumentinnen und Konsumenten Netflix-Signal, hey, wir sind noch absolut bereit mitzuzahlen. 27 Franken pro Monat ist nicht unsere Schmerzgrenze, die ist höher, ich könnte noch weiter rauf, oder? Und ich glaube ja. Schon, es kann wehtun, wenn wir von Netflix alleine reden, ist vielleicht 27 Franken im Monat, wenn du es vergleichst mit anderen Sachen, oder ist gerade noch, aber wir haben ja fängst so viele Streaming-Dienste und so viele Sachen, die man schauen sollte, damit man mitreden kann. Und wenn du das alles kombinierst und alles addierst und jeder geht jedes Mal ein bisschen drauf auf dem Stutz, also da addiert sich schon einiges. Ja. Aber eben, mir.
Es addiert sich genauso bei den anderen. Es addiert sich ja. Halt auf einem anderen Level. Mhm. Aber Samuel hat das ja ausgerechnet. Im Portemonnaie tut es diesen Leuten in der Tendenz wahrscheinlich mehr weh. Auch wenn's
nicht gleich. Also ich hätte gesagt,
oder es gleich,
gibt auch Länder, wo es weniger weh tut. Ja. Das ist nicht überall.
Ja. Und dann kommt es eben noch, und dann kommt es natürlich darauf an, wenn du so Fälle hast wie die USA, oder wo so eine kleine Elite so wahnsinnig viel Geld verdient. Ja.
Ja. Und Netflix als gewinnorientiertes Unternehmen, ich sage mal, es ist legitim, dass sie halt ausloten, wie weit sie können gehen. Ich als Endkonsument sagen nicht, juhui, ich zahle mehr, ich würde auch gerne die Hälfte nicht. Zahlen, gerne. Genau. Noch so gerne. Aber ich sage mal, als gewinnorientiertes Unternehmen Netflix, es ist legitim zu sagen, ich schaue mal, was der Markt hergibt. Und Absolut. Solange wir im Netflix nicht sagen, nein, das ist unsere Grenze, warum würde Netflix stoppen? Wer von uns, wenn wir Head of irgendetwas bei Netflix wären, würden wir das anders machen? Ich glaube nicht.
Und man darf auch nicht vergessen, gell? Ich meine, es ist jetzt natürlich undenkbar, weil wir haben jetzt seit, glaube 10 Jahren sind jetzt Netflix, oder ist ja der erste Streaming-Dienst in der Schweiz? 14 ja. oder 15 ist das in der Schweiz
gekommen. 14, ja.
14. Und vorher, das darf man nicht vergessen, vorher bist du entweder ins Kino und für ein Kinobesuch, für einen Film zahlst du so viel wie für Netflix im Monat. Ja. Und für ein DVD oder eine Blu-ray ebenfalls. Ein Film, oder?
Das sind natürlich auch ganz oft so die Argumente, oder? Ich habe uns die Kommentarspalte jetzt relativ stark durchgelesen und geantwortet und so. Und es ist sehr spannend, dass ihr nehmt jetzt lustigerweise recht eine andere Perspektive als die meisten von unserer Leserschaft. Es hängt mega stark von den Perspektiven ab, oder ob man das jetzt richtig findet oder ob man das unfair findet oder ungerecht, was auch immer. Ihr habt jetzt alle so ein bisschen aus der Unternehmensperspektive argumentiert und da denke ich auch, oder wenn du den Aktionärshut aufsetzt, wenn du irgendeinen ETF hast, dann hast du Netflix drin, so super, Netflix macht Gewinn, maximieren, mühen sie, das ist ihre treuhänderische Aufgabe, kann man auch sagen, oder als Unternehmen, das ist ihre Aufgabe. Dort ist es richtig, denn aus Konsumentensicht, und das ist natürlich die Sicht, die meisten Leute einnehmen, fühlt es sich einfach zuerst mal unfair an, weil du zahlst mehr für das gleiche Produkt als in Deutschland. Und das verstehe ich wie auch. Und dann so die dritte Perspektive, die du einnehmen kannst, ist einfach mal so aus einer makroökonomischen Sicht und fragst mal, ja okay, funktioniert denn der Markt, wenn man ein kapitalistisches System voraussetzt? Und dann muss man halt auch sagen, nein, eigentlich funktioniert er nicht. Und genau weil du halt oder den Unterschied hast zu den physischen Produkten. Bei einem physischen Produkt passiert nämlich genau das, was wir jetzt diskutiert haben, nicht. Dort hast du eben keine lokalen Preise. Und dort beklagt sich auch niemand, das ist mega unfair. Ja, jemand in den Philippinen kann sich ein iPhone leisten und mir schon. Also mal, es gibt sicher Leute, die beklagen sich darüber. Aber das diskutiert man nicht die ganze Zeit, oder? Und darum, man kann schon sagen, aus einer Marktsicht läuft schon irgendetwas falsch, eben weil du die Grenzen hast, die eigentlich nicht durchlässig sind und ein perfekter Markt, der wäre ja einfach komplett durchlässig und das gleiche Produkt kostet überall gleich viel und wird nur durch Angebot und Nachfrage bestimmt und so der Preis. Und das passiert da nicht. Und du hast auch noch so ein bisschen das Problem, dass du wie nicht ein Monopol hast, aber ein Oligopol. Also du hast relativ wenig Anbieter und jeder von denen hat noch so seine eigene Nische, wo er relativ allein besetzt.
Ja.
Mhm. Und dann kann er halt den Preis so ein bisschen
absolut, ja.
Nicht komplett allein bestimmen, wenn es zu teuer wird, dann springt man irgendwann ab. Aber es ist ein relativ elastischer Preis. Also man ist nicht so empfindlich. Oder wenn es 5 Franken mehr wird, ja, dann zahlt man es halt zähne, knirscht und regt sich ein bisschen auf, aber man zahlt es weiterhin. Und das ist auch so ein bisschen, kann man natürlich auch sagen, sie missbrauchen ihre Marktmacht ein bisschen. So, das wäre so die Perspektive. Und dann die vierte ist halt eben die ethische Sicht. Und da hat der Flo zum Beispiel argumentiert, aber das ist doch eigentlich einfach gerecht, dass wir ein bisschen mehr zahlen, weil wir haben ja schließlich auch mehr. Und dadurch kann man dann wieder sagen, es ist richtig. Also ihr seht, es ist eine mega komplexe Diskussion und man kann das aus völlig verschiedenen Perspektiven sehen. Mhm. Und ich finde es recht spannend, weil das ist auch bei uns in den Kommentarspalten gibt's alles.
Man kann auch fragen, muss der Netflix-CEO, keine Ahnung, wie heisst er, ich weiß es nicht mehr, Hastings, Reed Hastings.
Reed Hastings.
Muss der so viel Geld verdienen, wie er verdient, kann er auch weniger Geld verdienen und immer noch happy sein und dann würden auch Betriebskosten, und weißt du, und das jetzt nicht nur der Reed Hastings, sondern auf der ganzen, oder immer die oberen Management-Levels, die extrem viel einsacken, Dividenden, die ausgeschüttet werden müssen, muss da wirklich so viel Gewinn rum sein, wenn man das nicht muss haben, dann kann man natürlich auch die ganzen Betriebskosten in dem Sinn, wenn man das mit reinbeziehen, wäre tiefer, dann muss man auch den Preis nicht so höher als jetzt.
Also und dann kann man überall ein bisschen senken. Oder?
Genau. Also,
da gehst du jetzt mehr auf den absoluten Preis im Sinne von Streamingdienst sind einfach grundsätzlich gierige Sachen und
ja. Schröpfen. Oder die hohen Schauspielerinnen und Schauspieler, die für ihre Verträge keine Ahnung wie viel Geld wollen, dafür, dass sie einfach ein bisschen vor der Leinwand stehen. Also weißt du, so,
ja.
Es kannst du auf so viel Ebene könntest du rein diskutieren. Es ist schon wirklich mega spannend.
Ja. Ich denke auch, jetzt können wir noch zum letzten Punkt kommen. Ich denke, das hat auch mit dem viel zu tun. Oder je nachdem, wo man jetzt steht, in dieser Sicht, wie, ob man das gut findet, richtig findet, wie fest dass man sich darüber empört, fährt man jetzt vielleicht auch ein bisschen andere Strategien. Okay, was machen wir jetzt? Oder es kostet bei uns mehr als in Deutschland und es kostet halt auch immer mehr. Es ist relativ teuer mittlerweile, also eben relativ zu früher, relativ zu einem Kinoeintritt nicht, aber relativ zu vor 5 Jahren. So. Und jetzt ist die Frage, okay, was machen wir jetzt? Wie geht man mit dem um? Und ich habe so 4 Strategien aus unserer Community herausgelesen. Strategie 1 ist Akzeptanz. Da sind auch ihr, die meisten, habe ich das Gefühl, so ein bisschen an dem Punkt, dass man einfach sagt, ja, es ist jetzt einfach so und ich zahle den Scheiß einfach und ich geniesse es und ich streame das Zeug und ich denke darüber nach, reg mich nicht darüber auf, fertig. Das ist so die einzige Gruppe.
Also, ich sehe mich nicht unbedingt dort, nein.
Du siehst dich nicht unbedingt dort, sondern...
maybe entscheidet, jeder muss wirklich für sich selber entscheiden, was es ihm wert ist zu zahlen und nicht urteilend, oder? Also ich verurteile niemanden, der sagt, für mich ist es okay und ich verurteile auch niemanden, der sagt, für mich ist es viel zu teuer. Es muss jeder für uns entscheiden.
Wir geben also ja, auf jeden Fall. Nein, ich meine mit dem nicht, dass man muss alles
und zahlen. Ich würde auch nicht unbedingt einfach alle Streamingdienste, also ich wäre mehr für, wie soll ich sagen, so ein bisschen Optimierung, oder? Das, was ich brauche, man kann ja zum Glück noch, Gott sei Dank kann man das noch, darf die Idee ja nicht zulassen, jeden Monat künden. Oder? Ja. Es gibt auch Mindestvertragslaufzeit. Wenn das losgeht, dann ist die Apokalypse näher.
Ja, dann wird es schwierig. Das ist super, du hast genau die zweite Strategie, jetzt, wo ich also rausgelesen habe, hast du vorweggenommen, die Optimierung.
Ja.
Eben, dass man halt das sehr bewusst macht, dass man das nur monatlich abonniert. Das mache ich auch übrigens.
Das mache ich auch.
Wenn ich eine Serie schauen will, dann abonniere im Monat, du musst es einfach in dem Moment wieder künden, weil nachher vergisst du es garantiert und dann zahlst du 3 Monate für nichts.
Bis man sich durchgeklickt hat zur Kündigung, ist immer lustig.
Und denkt daran, ihr habt dort die Wahl im Gegensatz zum Sport, ne?
Ja, genau.
Immerhin,
das ist die zweite Strategie, die Optimierung. Dann hast du die dritte Strategie, die es auch Leute gibt. Das ist ein Streik. Ich schaue nichts mehr. Ich gehe wieder raus in den Wald spielen. Ich brauche das alles nicht, ist doch eh scheiße, ich zahle nichts mehr. Das ist so die dritte Strategie. Und die vierte, und die ist auch sehr, sehr, sehr populär bei uns, das ist Rebellion. Und Rebellion ist einfach quasi, hey, es ist mir viel zu teuer geworden und es sind gierige Unternehmen und sie haben es nicht verdient, dass ich ihnen Geld gebe. Also versuche ich das irgendwie zu umgehen. Sprich, ich versuche vielleicht ein Abo in der Türkei abzuschliessen über einen VPN. Dort kostet es nur 3 Franken statt 20 und so weiter. Das wird immer mehr unterbunden, aber das kann man immer noch machen. Oder ich kaufe mir ein NAS und sehe auch voll Festplatten und ich lade mir in der Schweiz grau legal. Nein, es ist legal, aber wie auch immer. Je nachdem, wie es runterlässt. Ich lade mir das Zeug runter, mache mir meinen eigenen Server oder ich brauche ein Streamio, ich brauche IPTV. Einfach, ich zahle nichts dafür, sondern ich suche einen Weg rundherum.
Du zahlst so. Netflix nicht, gell? Schlussendlich kostet das ja auch Geld. Also gerade wenn du es runterladen willst, so dass es in der Schweiz nicht strafbar ist. Stimmt. Du kannst das schon auf Free-Ebene machen, aber normalerweise zahlst du Geld an einen One-Click-Hoster. Und auch dort musst du dann entscheiden, welchen nimmst. Weil je nachdem, was dort gehostet wird, oder?
Mhm. Genau, ja, absolut. Du hast natürlich recht, es ist wegen dem nicht gratis. Also all diese Sachen, oder die meisten von diesen Sachen sind nicht gratis, gerade eben, wenn man eine eigene Infrastruktur dann muss aufbauen muss, mit NAS und so weiter. Das kostet ja auch Geld. Und ich weiß gar nicht, ob es dann auf Tour gesehen wirklich günstiger ist. Vielleicht schon, wenn man alle Streaming-Dienste die ganze Zeit abonnieren würde, dann sicher. Ja. Aber eben. Dort geht es ja mehr um den Sammelgedanken oder um den Rebellionsgedanken und ich will Netflix kein Geld zahlen, sondern ich will mein Geld lieber irgendwo anders angeben. Und ich verstehe alle Strategien. Ich bin persönlich eben auch eher so bei der Optimierung gelandet, weil ich finde halt auch, wenn man dann einfach das mit VPN und halb legal oder legal abladen, aber einfach Netflix umgehen, irgendwo finde ich es dann auch nicht fair, weil am Schluss dann landet halt das Geld auch gar nicht bei den Schauspielern oder so, die am Schluss ja die Inhalte auch produzieren, die ich schaue. Das gleiche bei YouTube, oder wenn du, ich verstehe auch dort, es ist mega nervig, die ganze Werbung und so, aber wenn halt dort alle einfach die Werbung blockieren zum Beispiel, ja, dann gibt es einfach am Schluss kein Geld mehr für die Leute, die Inhalte produzieren. Und auch für Google, absolut, aber auch für die Leute, die Inhalte produzieren. Und darum habe ich dann dort so ein bisschen Hemmungen, sage ich jetzt mal persönlich. So.
Finde ich auch. Und deswegen, aber wenn man rebellieren will, dann sollte man es einfach gar nicht nutzen und wegschauen. Weil wenn man es dann nicht nutzt und nicht darüber redet, das schadet mehr, als wenn man es schaut und gleich darüber redet und die Serien im Gespräch bleiben. Mhm. Und wenn man halt komplett wegschaut und die Sachen ignoriert, dann redet niemand darüber, dann werden die Sachen kleiner und so. Also wenn, dann komplett weglassen. Einfach stark bleiben und weglassen.
Eigentlich über die Nachfrage quasi den Preis genau regeln. Oder? Das wäre genau wieder die freie Marktwirtschaft. Da wären wir wieder am Anfang gelandet. Genau. Ja, soviel zu dem, glaube ich. Das ist sehr ein spannendes Thema. Sehr
komplex. Da könnten wir einen eigenen Podcast füllen. Wir kommen aber vom Streaming zum Gaming jetzt. Und da ist zu einer absolut unchristlichen Zeit für europäische Zeitverhältnisse ist dort die State of Play gewesen, von Sony bezüglich PlayStation, Domi. Enlighten us.
Ja, Sony sind immer Assis, was das anbelangt, die Scheisse auf Europäer. Wirklich, das ist immer zu den schlimmsten Zeiten. Microsoft ist super. Nintendo, je nachdem, kann sein, dass es eine gute Zeit ist oder eine schlechte Zeit, aber Sony ist einfach fuck Europe. Wobei, das geht ja, das war am 11 Uhr am Abend gewesen gestern, aber ich bin gleich müde, wie es noch zusammengefasst
wie lange ist es denn gegangen noch?
3-4 Stunden oder so.
Ja, okay, das geht. Ja.
Genau, State of Play, für die, die es nicht kennen, das ist so eine unregelmäßige Stream-Serie, die Sony veranstaltet, wo sie neue Games für PS5 vorstellen. Die letzte Veranstaltung war im September vom letzten Jahr gewesen und die war grandios gewesen. Luca, musst du dich erinnern, Ghost of Yotei ist dann vorgestellt worden.
Ja.
Oh. Nachfolger von Ghost of Tsushima, das war grandios gewesen. Ach, so ein Highlight hat es das mal nicht gehabt, leider.
Schade. Ja, kein GTA 6 nicht?
Kein GTA 6 News, nein. Nein, die haben kein State of Play nötig. Wenn GTA 6 etwas kommuniziert, dann machen sie das auf die Faust. Die haben nichts anderes nötig.
Das stimmt.
Aber es hat etwas GTA-related gegeben, kann man so sagen, als kleiner Teaser. Genau, ich habe gedacht, ich tue jetzt mal ein paar Highlights zusammenfassen, die ihr vielleicht auf die Wishlist könnt packen könnt. Und vielleicht auch ein paar lustige, komische Sachen, die ich mir selber nicht erklären kann, was das ist. ich fange an mit dem Highlight aus Perspektive von Sony, so wie sie das gelegt haben. Sie tun immer am Schluss, kommen sie mit einer Überraschung oder mit dem, wo sie den Fokus drauf legen aus ihrer Sicht. Und meistens ist das ein PlayStation-exklusives Spiel und das Mal war es ein Spiel von Housemarque gewesen. Das ist ein finnisches Entwicklerstudio, das seit 2021 zu den PlayStation-Studios gehört, dann ist es aufgekauft worden. Und die haben ein neues Game angekündigt, das 2026 erst erscheinen soll. Das Game heisst Saros. Viel weiss man nicht zu diesem Game. Es ist eine Zwischensequenz, die gezeigt wurde im Trailer. Du bist auf einem fremden Planet und irgendwie bei jedem Sonnenuntergang kommen komische Dämonen und die musst du besiegen. Und der Twist an dem Ganzen ist, dass du immer wieder stirbst und immer wieder von vorne anfährst, wenn Sonnenuntergang ist. So. Und das Studio hat 2020, kurz nach dem Launch von PS5, haben sie so ein Spiel rausgegeben, nämlich Returnal. Ganz cooles Roguelike und Bullet Hell. Bullet Hell sind so Spiele, wo die Gegner nicht halt einfach ein, zwei Schüsse abgeben, sondern Hunderte oder Tausende von Schüssen. Und du musst irgendwie probieren, durch die Bullet Hell eben durchzukommen und die Gegner zu besiegen. Und es war ein ultra hartes Spiel, absolut nichts für mich. Ich hatte keine Nerven für so etwas. Und eben ein Roguelike, wo du auch immer wieder stirbst und immer wieder neu anfährst, ein bisschen besser wirst, ein bisschen weiterkommst und wieder stirbst. Und so ein Spiel, für die habe ich keine Nerven. Und es sieht aus, als wäre das wieder so etwas, wo in die Richtung geht. Sie sagen auch, spielerisch baut es auf Returnal auf. Soll aber eine neue IP werden, also etwas komplett Neues. Aber ja, für alle, die so auf Härte Spiel stehen, wo die absolut kaputt machen, kann man sich darauf freuen, 2026.
Yeah, also der Simon.
Ja, genau. Ja, ich glaube, das wäre ja etwas für ihn, definitiv. Ja, voll. Er leidet gerne beim Spiel. Ja. Er leidet gerne.
Das ist so.
Genau. Dann, für mich das Highlight ist Mind's Eye gewesen. Und das ist vielleicht auch etwas, wo hier in dieser Runde ein paar Interessenten könnte finden. Das ist nämlich ein Spiel, das von einem Ex-GTA-Produzent gemacht wird, nämlich von Leslie Benzies. Ist euch der auch mal ein Begriff gewesen?
Nein.
Noch nie gehört. Bin mir aber sicher, dass ihr den schon mal gelesen habt oder zumindest passiv gesehen habt, nämlich in den Credits zu jedem GTA, der in den letzten 20 Jahren erschienen ist. Und da Red Dead Redemption, der hat nämlich zusammen mit den Hauser-Brüdern, also Sam und Dan Hauser, bei Rockstar hat der GTA zu dem gemacht, was heute ist eigentlich. Der hat seit GTA 3 hat er bei jedem Spiel mitgewirkt. Und auch bei Red Dead Redemption und Max Payne und so weiter und so fort. Also sehr wichtige Figur gewesen bei Rockstar Games. Erst 2014 ist er entlassen worden. Das ist eine bizarre Geschichte, so eine kleine Side-Anekdote. Der ist in ein Sabbatical geschickt worden für 6 Monate. Also nicht freiwillig, sondern sie haben gefunden, hey, mach doch mal, gang doch mal ein bisschen weg. 6 Monate bezahlt und so, alles easy. Und während dieser Zeit haben sie seinen Sohn entlassen, der auch bei Rockstar Games gearbeitet hat.
Oh, wow.
Und sie haben seinen Zugang zu Company-E-Mail gehabt. Der hat plötzlich einfach keinen Zugang mehr gehabt. Und als er zurückgekommen nach diesen 6 Monaten in die Offices, ist er vor Security aus eskortiert worden und sie haben gesagt, du schaffst ihn nicht mehr.
Was hat man angestellt, dass man das so in so behandelt hat?
Das weiss man immer noch nicht. Ich glaube, es ist immer noch nicht ganz klar. Rockstar behauptet einfach, er hat sich wie ein komplettes Arschloch benommen und man hätte ihn entlassen müssen, es ist nicht anders gegangen. Und er sagt, nein, die haben einfach Zeug erfunden, er weiß nicht wieso. Und er hat Rockstar dann auch verklagt für irgendwie $150 Millionen. Wo er gesagt hat, hey, er war der, der GTA, der massgebend beeinflusst hat und nicht die Hauser-Brüdchen, die einfach nichts haben können und so. Und bis heute ist es so ein bisschen unklar, was da genau gelaufen ist.
Aber hat er gewonnen, die Anklage? Oder hat er etwas bekommen? Oder hat er sich außergerichtlich geeinigt? Das wäre also der Klassiker.
Ich glaube, das war die Option gewesen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendeinen spektakulären Entscheid hat gegeben oder so. Ich muss mich einfach erinnern, dass die Klage war. Aber wahrscheinlich ist irgendetwas näher so hinter den Kulissen gelaufen, ja.
Das ist gut.
Aber sehr eine bizarre Geschichte. Und aber der hat jetzt sein eigenes Studio, das heisst, das habe ich irgendwo in der Notiz, ist schlecht lustig, genau, Build a Rocket Boy heisst das Studio.
Oh.
Und Mind's Eye ist jetzt so das erste Projekt, wo aus dem rauskommt und der Trailer lässt vermuten, dass es einfach so ein Action-Game ist, aus der Third-Person-Perspektive, wo ganz viel ballert wird, ganz viele Explosionen gibt und das Spiel legt sehr viel Wert auf so ein cineastisches Storytelling. Und in der Pressemitteilung wird es beschrieben als, finde ich es super geil, das Game spielt in einer fiktionalen Stadt, Red Rock, und in dieser Stadt kollidieren künstliche Intelligenz und menschliche Gier und die Menschheit ist am Rand vom Zusammenbruch.
Also eine reale Simulation.
Genau, also gar nicht so weit entfernt von unserer Welt. Und der Trailer wirkt so ein bisschen Cyberpunk-mässig. Es hat so Leute, die sich Zügel implantieren, so Chips, es hat Roboter, die rumrennen und alles ist so ein bisschen Hightech-mässig, alles sieht so ein bisschen anders aus als in unserer Welt. Und eben, sehr, sehr viel Wert auf so die cineastische Präsentation. Das könnte ganz cool werden. In der Pressemitteilung habe ich nicht gesehen, ob es Open World wird sein oder nicht. Ich nehme nicht an, so wie das hier beschrieben wird, wird es wahrscheinlich eher ein lineares Spielerlebnis sein, das eben viel auf Storytelling Wert legt und so. Aber es sieht spannend aus, auch wenn der Trailer an sich jetzt von Action her manchmal so ein bisschen generisch gewirkt hat, aber einfach weil der Leslie Benzies dahinter steht mit seinem neuen Unternehmen, bin ich gespannt, was daraus könnte werden. So.
Yes.
Ist das spannend. Titelbild von deinem Artikel auch, oder? Das,
ja. Ja, genau. Ja, genau. Das sieht
extrem GTA-ig aus.
Genau, also die Inspiration oder der Ursprung von Leslie Benzies ist klar. Und so ein paar Szenen aus dem Trailer hätte wirklich so, hättest du denken, das ist aus einem GTA. Ja. Aber auch, ich glaube nicht Open World. Flo, für dich als Cyberpunk-Fan vielleicht auch etwas?
Mhm, definitiv. Oder?
Du bist ein grosser Cyberpunk 2077 Verfechter.
Ja, also ich muss sagen, ich habe es später gekauft, weil ich habe so direct from launch und dann habe ich es aber irgendwie ein bisschen verhängt, das zu kaufen. Ich glaube effektiv...
Ist ja gut, zum Launch war es eine Katastrophe.
Absolut. Aber es war, glaube ich, ein mega Zufall gewesen, weil ich bin wirklich irgendwie in der Ferien und habe es einfach verpasst. Dann bin ich zurückgekommen und habe das gelesen und habe es gerade sein. Aber nachher, yes, und habe es durchgezockt. Und auch Sidequests ist schon nicht viel da. Also ich habe richtig viel Zeit mit dem Spiel
verbracht. Sehr gut. Dann kannst du ab Sommer 2025 kannst du dich auf Mind's Eye freuen. Das kommt auf PS5, Xbox Series X, S und PC. Also kein PlayStation-Exklusivspiel.
das wird ja dann GTA 6.
Exklusiv? Nein, das glaube ich nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Also es wird sicher so vermarktet. Ich glaube, Sony wird sich da recht sichern für die Vermarktung und so, dass alle Leute denken, das gibt es nur auf PlayStation. Aber es wird auch auf Xbox rauskommen, ja, da bin ich mir sicher.
So hoffentlich.
Genau. Dann, obligat, hat es wieder Remasters gegeben, wie jeder State of Play. Und PlayStation hat, glaube ich, irgendwie das Ziel, jegliches PS4-Game, das Sony veröffentlicht hat, nochmal für PS5 rauszubringen, einfach in einer teureren und schöneren Version. Und das Mal dran ist Days Gone. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch gespielt oder kennt das jemand von euch? Ja.
Yes.
Wie würdest du es beschreiben?
Okay. Survival Coming of Age, schwermütige. Du bist doch besser. Hast du es nicht gesagt selber?
Hey, das ist eines der wenigen Sony-Spiele, wo ich nicht reinbekomme. Es hat, das hat mich irgendwie nicht gepackt, aber es ist auf jeden Fall genau Zombie-Apokalypse.
Genau.
Hunderte oder Tausende von Zombies, die dich gleichzeitig angreifen und du musst halt irgendwie überleben. Und tuckerst du mit dem Töff durch die Landschaft durch, oder? Und musst auch immer schauen, dass der genug Benzin im Tank hat und so. Also
es so genau, und dann ist es immer wieder, wenn dann mal keine Action ist, ist es so ein bisschen schwermütig, ein bisschen depressing und dann peakt wieder das Energielevel. Es ist,
so ein Hin und Her.
Ja.
Genau, und die Remastered-Version kommt am 25. April schon raus für PS5 und eben schönere Grafik, ein paar neue Spielmodi, bla bla bla, wie man es halt so kennt von den Remasters. Und wenn man die Originalversion hat für PS4, kann man für 10 Franken upgraden. Und sonst ist es Vollpreis, wie immer. Genau, was haben wir da noch Spannendes gehabt? Remastered, genau, Metal Gear Solid, Snake Eater. PS2-Klassiker, hat man schon gewusst, dass der kommt. Der hat jetzt so ein Release-Datum, am 28. August ist es soweit. Das kommt dann für PS5, Xbox Series X und PC raus. Und genau, auch noch etwas, was ich spannend gefunden habe, Sonic Racing Cross Worlds. So ein bisschen zum nächsten Mario Kart überbrücken. wenn man auf der Suche nach Alternativen ist. Ich finde, das sieht grandios aus. Das ist eigentlich wirklich ein Mario Kart, einfach mit Sonic-Figuren. So kann man es am besten beschreiben. Cool. Das ist schon an den Game Awards im Dezember angekündigt worden, aber einfach nur mit einem Teaser-Trailer, der nichts gezeigt hat. Und jetzt hat man zuerst mal Gameplay gesehen und es sieht grandios aus. Es ist ähnlich wie in Mario Kart. Du hast halt nicht nur auf normalen Strecken racen, sondern auch in der Luft und unter Wasser und kannst auf Hoverboards mitmachen. Es sieht mega geil aus. Und die Strecken natürlich sich verändern mit jeder neuen Runde. Das finde ich auch noch cool.
Sehe ich das richtig im Trailer? Das wäre ein mega, mega geiler Gimmick, dass Sonic-typisch, oder? Du hast die Ringe, die ja wie Portal sind zu anderen Welten. Und im Trailer hat es ausgesehen, je nachdem, wer gerade führt, sieht er zwei Portale vor sich und er kann auswählen, in welche Welt man als nächstes raced.
Ah, das wäre hure geil, ja.
Also in, so, du hast wie gesehen, so, da hast du wie zwei Portale, zwei
Ringe. Das wäre ein geiles Gimmick, ja.
Das wäre ein hure geiles Gimmick. Das wäre bis hure, weißt du, so, la, stell dir vor, das gäbe es in Mario Kart auch, dass du bist auf der Strecke, keine Ahnung, Toads, irgendwas, und dann tut sich ein Portal auf, wo kann entweder Varios Arena oder Bowser Schloss gehen, oder? Und plötzlich bist du hure genial.
Das wäre ein hure Chaos, hure geil.
Das wäre ein hure Chaos, das wäre mega dynamisch. Und wahrscheinlich wird es das nicht geben im nächsten Mario Kart, aber ich finde, wenn ich das richtig gecheckt habe, wie das da im Trailer funktioniert, würde das Sonic Racing mega geil machen, ich finde. Das wäre ein mega geiles
Game. Und das wäre auch eine geile Belohnung, wenn du erst bist, oder? Dass, ja, dass du dann kannst auswählen, wie es weiter so geht. Mhm. Und im Mario Kart, wenn du erst bist, bist du meistens einfach bestraft.
Blue Shell! <Yeah.
lacht> Genau. Aber ja, sehr cool, kann man sich sicher vormerken. Das Release-Datum gibt es noch nicht, komischerweise, aber es gibt einen geschlossenen Netzwerktest am 21. Februar, wo man sich kann anmelden kann, falls man das ausprobieren im Voraus. Mhm. Also geschlossen im Sinne von, man kann sich, jeder kann sich anmelden, aber es wird dann auch relativ wenig unbedingt Leute haben, die mitmachen können. Ja. Genau. Dann etwas Kurioses, das ich gerne noch in die Runde werfen möchte, einfach, weil es ist wirklich so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, wie kann ich das beschreiben, damit man das versteht, wenn man den Trailer dazu nicht gesehen hat. Nämlich Dreams of Another. Und die Prämisse von diesem Spiel ist die Frage, was, wenn Waffen, also Schusswaffen in Videospielen, nicht dazu genutzt werden, um die Sachen zerstören und zum Zeug töten, sondern zum Neues erschaffen. Das ist der Gedanke, den das Spiel hat. Und visuell kann man es so beschreiben, du läufst durch so Traumumgebungen und in diesen Traumumgebungen fliegen und schweben so Partikel, so farbige Partikel umeinander. Und das ist einfach ein Chaos am Anfang. Und du bist bewaffnet mit, weiss doch nicht, AK-47 oder Raketenwerfer und schiessest der Gegend. Und wenn du schiessest, verwandelt sich das Chaos in Objekte oder in Menschen und mit denen kannst du dann interagieren und Rätsel lösen und so. Wie genau der Gameplay-Loop funktioniert, habe ich nicht verstanden, aber das ist die Grundidee, dass durch das Schiessen von diesen Waffen Zeug entsteht. Und es sieht absolut komisch aus, so nichts, was ich bisher gesehen habe, und ich finde die Idee irgendwie mega intriguing, und weil ich mir nicht vorstellen kann, wie sich das spielen wird, finde ich es umso spannender irgendwie. Es ist immer geil, wenn man so Sachen sieht, die man nicht genau fassen kann. Bei den meisten Spielen weisst du dann genau, ah ja, das wird sich so spielen wie ein GTA, das wird sich so spielen wie Cyberpunk oder was auch immer, aber hier keine Ahnung, was das ist, würde ich aber unbedingt ausprobieren. Es
sieht wild aus, ich schaue den Trailer.
Und in VR spielbar auch. Was auch noch recht
lustig ist. Du läufst durch die Welt einfach so im Dauerfeuer, weil du alles musst kreieren und dann bist du einfach die ganze Zeit alles am Ab, also weißt du, damit es kommt.
Ja. Sehr, sehr spannend. Dreams of Another. Vom Studio übrigens, wo Pixel Junk Games gemacht hat, für die, die es kennen. Das sind ja ganz abgefahrene Games mit ganz komischen Spielkonzepten. Also das wird sicher, sicher lustig. Genau, und alle anderen Sachen, es hat noch ein paar weitere Games, die vorgestellt wurden. Ich habe einen Artikel gemacht, den ihr nachlesen könnt auf digitech.ch. Es sind alle Games aufgeführt, die da vorgestellt wurden.
Verlinke ich dann in den Show Notes, beziehungsweise im Artikel zum Podcast.
Genau, und ja, ich hoffe, im nächsten State of Play ist da wieder ein bisschen Spektakuläres drin. Weil es ist schon noch krass, man weiß so nicht, was all die PlayStation-Studios, was die machen. Oder für das Jahr als grosses Highlight ist eigentlich nur Ghost of Yotei angekündigt, als grosses PS5-exklusives Highlight. Und es ist so ein bisschen immer noch Flaute irgendwie. Es ist recht enttäuschend, die Konsolengeneration, was exklusive Spiele oder so, was die klassischen Sony-Spiele anbelangt. Sonst kann man sich nicht beschweren. Es kommen irgendwie jede Woche 10 neue, geile Spiele raus. Aber so die PlayStation-Sachen, wie man sich vor der PS4-Generation gewohnt ist, dass jedes Jahr irgendwie 4-5 Banger rauskommen, das haben wir nicht mehr so. Das finde ich ein bisschen schade. Okay.
Gehen noch langsam die Ideen aus. Gut, wir wechseln mal den Screen zu Kino, zu etwas Größerem. Play the Pack Towns.
Film und Serien auf dem Big Screen.
Luca, du bist im Kino gesehen und ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, was genau du gesehen hast, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heisst, der Film.
Er ist nicht Captain Avengers, das ist so ein In-Joke bei uns in der Redaktion, weil der Simon ständig die Marvel-Filmtitel komplett falsch sagt und es einmal fast schon ein Rätsel ist, herauszufinden, was er meint. Zum Beispiel letztens hat er gefunden, gell, Luca Viga heisst der Film, der Evil Man vs. Crossman. Wie ist der nochmal gesagt? Was? Evil Man vs. Crossman? Er hat Deadpool vs. Wolverine gemeint.
Er will einfach seine Geringschätzung für die ganze Marvel-Franchise genau. bringen, oder?
Der berühmte Baum und der Waschbär im Weltall. Der Baum und der Fuchs im Weltall. Das ist auch eine Simon-Anekdote. Der Baum und der Fuchs im Weltall. Ich glaube, alle Marvel-Fans da draußen wissen, welcher Film gemeint ist. Ich bin Captain America Brave New World schauen. Ein Titel, der ja schon mega mutig tönt eigentlich, aber der Film ist es leider überhaupt nicht geworden. Hätte eigentlich so ein Film werden, der unbequem ist, einer, der Fragen stellt, einer, der sich etwas traut, aber am Ende ist es halt wirklich einfach nur ein weiteres Kapitel im MCU, das gefallen will, aber halt nicht wirklich Haltung zeigt. Das ist Captain America Brave New World. Also ich bin wieder im Kinosaal geguckt, oder? Und wie jedes Mal, wenn dann das Marvel-Logo kommt mit der ikonischen Musik dazu, irgendwie habe ich immer noch so das Gefühl von wegen, ach komm, jetzt
tut es gleich noch etwas auslösen.
Ja, oder es, halt, es ist 10 Jahre lang, hat Marvel irgendwie fast keinen schlechten Film können. Zwischen 2010 und 2019 haben sie einen Win nach dem anderen rausgebracht. Und es ist halt schon einfach eine verdammte stählerne Marke. Und irgendwie habe ich das Gefühl immer noch, und bei jedem neuen Film hoffe ich, komm jetzt das mal wieder mal etwas Geiles. Naja, und das mal wieder nicht. Es ist mal wirklich, also Brave New World hat mich durch recht enttäuscht. Um was geht's? Der Sam Wilson, gespielt von Anthony Mackie, ist der neue Captain America. Er ist halt nicht der Steve Rogers, der vor ihm der Captain America war. Er hat kein Super-Serum-Soldaten-Super-Serum. Er hat keine übermenschliche Fähigkeit, kein Flügel. Er hat nur Flügel quasi und Willenskraft halt und der Erkenntnis, dass der Kampf nicht vorbei ist, nur wenn man jetzt plötzlich einen neuen Titel trägt. Und der Film setzt nach den Ereignissen von der Serie Falcon and the Winter Soldier an. Die Welt taumelt immer noch im Chaos vom Blip, also quasi wo die Menschheit die Hälfte von der Menschheit mit dem Fingerschnipp vom Thanos ausradiert wurde ist und nachher wieder zurückgebracht wurde ist von den Avengers. Und irgendwo haben wir noch Überreste von einem riesigen, gigantischen Celestial, der aus dem Meer rausragt. Das sind die gottähnlichen, omnipotenten Riesen aus dem Film Eternals. Und der Präsident, der US-Präsident, der Thaddeus Thunderbolt Ross, gespielt von Harrison Ford, der versucht, die Welt mit harter Hand zu stabilisieren. Aber
was ist das für einen geilen Namen? Sorry.
Das ist der Thaddeus Thunderbolt Ross.
Geil.
Genau, aber Ordnung hat ihren Preis und der Sam, unser Captain America, der muss herausfinden, dass das Schild halt nicht reicht oder nicht genug ist, um dagegen anzukommen. Und der Kampf halt auch in den Köpfen der Menschen ausgetragen wird. Das ist eine Prämisse, die eigentlich relativ spannend tönt für mich, aber es am Schluss leider wirklich nicht geworden ist. Brave New World hätte sich so etwas trauen. Der Film ist ja, hätte ja auch eigentlich mega viel zu sagen über Identität, über die Werte, über das, was der Captain America in der heutigen Zeit für das Land kann bedeuten, für Amerika kann bedeuten. Aber der Film will sich irgendwie auch überhaupt nicht festlegen. Der Regisseur, der Julius Ohna, der hat nämlich eben angekündigt, also warum habe ich überhaupt so Erwartungen gehabt? Der Julius Ohna, der Regisseur, der hat angekündigt, dass es ein realistischer, paranoider, politischer Thriller soll werden. Das tönt für einen Kenner von MCU ein bisschen wie Captain America The Winter Soldier, wo tatsächlich auch einer der absolut besten MCU-Filme war. Und der hat auch sich damals getraut, klar Stellung zu nehmen zu gewissen Themen, Stichwort Sicherheit versus totale Überwachung, oder? Also Sicherheit zum Preis von totaler Überwachung. Und Winter Soldier hat dort auch eine Haltung eingenommen. Brave New World hingegen haltet sich sehr, sehr zurück. Es ist überhaupt nicht brave, wie es im Titel heisst. Man nimmt stattdessen ein bisschen Versatzstück aus allen bisherigen Filmen, aus allen MCU-Filmen. Da ist ein bisschen in The Incredible Hulk werden ein paar lose Enden zugemacht. The Eternals wird ein bisschen reingenommen. Ein bisschen Versatzstück aus Falcon und The Winter Soldier. Und alles fügt sich zu einem grossen Ganzen zusammen, wo irgendwie nicht so richtig will passen. Der Film, er redet zwar zwischendurch mal ein bisschen zwischen über Macht und Moral, aber eben dann auch nicht so richtig. Und das grosse Versprechen, wo man eigentlich mit dem ganzen, ja, das wird das neue The Winter Soldier werden, wird, das wird eingelöst mit dem, ja, das passt dann schon irgendwie so. Und was auch nochmal zum auf den Titel zurückkommen, Brave New World, ist für mich wirklich auch kein Zufall, das kann kein Zufall sein, dass man den Titel so gewählt hat. Das ist nämlich eine Anspielung, meiner Meinung nach, auf dem gleichnamigen dystopischen Roman von Aldous Huxley aus dem Jahr 1932. für die, die es nicht kennen, die Geschichte dort spielt in einer fernen Zukunft, wo die Menschheit in einer scheinbar perfekten Welt lebt. Es gibt keinen Krieg, es gibt keine Armut, es gibt kein Leid. Die Gesellschaft wird strikt hierarchisch organisiert und ist sogar genetisch manipuliert. Emotionen, Individualität und kritisches Denken werden unterdrückt. Stattdessen wird das Glück der Bevölkerung mit Konsum, oberflächliche Unterhaltung und einer Droge namens Soma sichergestellt. Und nochmal, das hat man 1932 geschrieben. Das klingt sehr, sehr nach unserer heutigen Welt. Im Buch Brave New World oder Schöne neue Welt opfert die Gesellschaft Individualität und Freiheit für die Stabilität und das Glück. Und die Idee ist eigentlich, oder das, was der Trailer suggeriert hat, ist, dass man ähnliche Ideen oder so einen ähnlichen Vibe mit in den Film nimmt. Quasi, wo der Präsident, eben der Thaddeus Thunderbolt Ross, genau den Konflikt hätte können verkörpern oder suggeriert sogar, dass der Präsident im Chaos von dem ganzen Blip und Celestial und Zeug eine perfekte Ordnung versucht zu schaffen, die schöne neue Welt versucht zu erschaffen, auf alle Kosten. Und Sam Wilson als Captain America muss da dagegen heben. Ich sage mal, gerade er, der auch hätte noch können, ich sage mal, aus der Serie Falcon and the Winter Soldier, man hat eigentlich die Vorarbeit für so einen Plot geleistet. In Falcon and the Winter Soldier ist es noch darum gegangen, wird er das Erbe vom Captain America annehmen und er, der Sam Wilson, als schwarzer Mann sozusagen, was bedeutet das für ihn, Symbol für Hoffnung und Gerechtigkeit in einem Land zu werden, wo eigentlich jahrzehntelang auf Leute wie ihn mit seiner Hautfarbe sehr ausgeschlossen und ausgrenzt und anders behandelt hat. Oder? Das sind eigentlich sehr, sehr schwere Themen und gute Themen. Und er ist jetzt plötzlich das Symbol von diesem Land. Was macht das mit ihm und wie ist er bereit, damit umzugehen? Und dann kommt jetzt das Brave New World, wo angekündigt, schon so ein bisschen in die Richtung Dystopie zu gehen. Und was bedeutet, aber eben, wie gesagt, ich habe schon viel zu weit gedacht, ich habe viel zu hohe Erwartungen gehabt. Am Schluss ist es wirklich einfach ein sehr generischer Actionfilm mit einer sehr hanebüchen Story, ein paar nette Action-Szenen, aber am Schluss hat der Film überhaupt nichts zu sagen. Also,
aber Mensch, wäre der Eindruck anders gewesen, wenn sie es anders vermarktet hätte? Oder wenn sie, die Erwartungen schon? Ja,
ja, hundertprozentig. Ja. Also, wenn du den Trailer anschaust, du hast wirklich das Gefühl, hey, im Fall, das sieht wirklich geil aus. Ja. Und die Prämisse oder ich sage mal die Voraussetzungen für eine geile Story wäre auch wirklich da gewesen. Aber das wird überhaupt nicht eingelöst. Wenn man mir von Anfang an gesagt hätte, schau, das wird einfach der nächste Durchschnitts-Marvel-Film. Ja. Marketing, warum haben die nicht gesagt, dass der Film einfach scheiße wird von Anfang an? Dann wäre ich nicht so enttäuscht. Nein, scheiße ist er ja nicht. Er ist einfach wirklich sehr, 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 sehr durchschnittlich und überhaupt nicht halt das, was ich erwartet oder was ich mir nach dem Trailer erhofft habe. Und ich glaube, der kommt auch.
Das ist etwas schlimmer, wenn es einfach nur Durchschnitt ist. Das ist so,
es nicht mal richtig schlecht ist. So,
genau. Ja. Da kann man sich wenigstens drauflegen.
Wenn es wenigstens wie Madame Web wäre.
Sharknado 8.
Sharknado 8.
Das ist trashig, okay. Also das,
aber du hast du hast 2 von 5 Sternen gegeben. Ist das die tiefste Marvel-Bewertung, die du bisher gegeben hast?
Ja, ich sag mal, wenn es bei She-Hulk... Ja, Madame Web haben wir dort auch schon Sternenbewertungen gehabt.
Ah, vielleicht haben wir den noch nicht gehabt.
Kann sein, dass wir die dort noch nicht gehabt haben. Aber Madame Web müsste ich einen definitiv geben von 5. Der wäre noch schon. Nein, eben. Also, der Brave New World ist nicht katastrophal schlecht. Es ist einfach nur äußerst lauwarm. Und wenn man sagt, hey, ich warte einen Monat, bis du auf Disney Plus ist und ich erwarte nicht zu viel, es ist einfach ein schöner Actionfilm, um mich für einen Abend unterhalten, ich glaube, dann ist es absolut okay. Ja. Dann wird niemand etwas sagen. Aber wenn man angekündigt und vermarktet, das ist das neue The Winter Soldier, dann wird man hart enttäuscht. Das ist einfach so. Der Harrison Ford, der kann das nicht retten. Der Harrison Ford ist super in jeder Szene. Er ist, ich meine, bei ihm kannst du eh nie viel falsch machen. Ich glaube, es gibt nur einen Schauspieler, der noch über ihn steht. Und das ist der Schauspielgott Tom Hanks. No debates allowed. Und
der Film wird jetzt sicher der Nicolas Cage als Schauspielgott, oder? Das ist doch ein Fan von ihm.
Anyway. Ja,
wie gesagt, aber ja, wieso? Der Harrison Ford überrascht mich eigentlich ein bisschen. Also ich habe das Gefühl gehabt, der hat keinen Bock auf so Sachen, so Filme irgendwie. So wie er sich gibt und ein paar Aussagen, die ich von ihm gelesen habe zu Star Wars und so, ich weiß auch nicht.
Hey, ich glaube, der Harrison Ford ist einer, der macht viel einfach fürs Geld.
Ich glaube, der ist mittlerweile so pragmatisch geworden, habe ich das Gefühl.
Ja, er ist auch über 80, gell? Also,
er ist 82. Er ist 82.
Ah, ist schon 82? Ach, krass. Ja, okay.
Hätte ich das nicht nötig? Er hat, glaube ich, auch keine Berge Geldschulden wie Nicolas Cage, wo dann wirklich hat jeder Schund müssen machen müssen, um seine Schulden zurückzahlen. Aber er macht die Filme immer noch und ich glaube, er macht es wirklich nur fürs Geld. Aber ich schaue Harrison Ford trotzdem immer zum gerade seine mürrische. Und er passt auch mit seiner mürrischen Art perfekt zu dem autoritären Präsidenten, der sich dann, das ist kein Spoiler, weil das sehen wir in jedem Trailer, auf jedem Plakat später in Red Hulk verwandelt, also in der roten Version vom Hulk. Was eine super Action-Szene ist, die kommt leider einfach sehr, 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 sehr spät im Film und dauert auch nicht sehr lang. Aber hauptsächlich das ganze Marketing baut darauf auf, dass das Deko wird. Das ist nochmal so eine Enttäuschung.
Der Red Hulk hat so in der Comic-Universum gerne immer.
Es erinnert mich ein bisschen an den letzten James Bond, wo im Trailer bekannt geworden ist, dass die 007-Nummer jetzt an eine Frau vergeben wird.
Aha.
Und die Leute sind komplett ausgerastet, dass das jetzt der neue James Bond wird und Lashana Lynch, die gespielt hat, etwas 6,5 Minuten Screen.
Ja, ja.
So. Yeah. Also, es ist so. Ja, nach der doch eher enttäuschenden Einschätzung deinerseits gehen wir doch lieber wieder zurück zu den Games und zum kleineren Screen, wo hoffentlich vielversprechender sind in der Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, Tommy, du hast gerade zwei Games, wo beide sehr vielversprechend tönen, was du so schreibst.
Ja, genau. Das eine Game habe ich nur kurz angespielt. Nämlich South of Midnight haben wir eine kleine digitale Preview-Session gehabt, wo uns Microsoft ein Preview-Build zur Verfügung gestellt hat und da durfte ich 1,5 Stunden spielen von diesem Spiel. South of Midnight kommt am 8. April raus für die Xbox und PC. Und es ist ein Action-Adventure-Spiel, das im Süden von der USA spielt, aber in einer magischen Version vom Süden von der USA. Also es hat Anleihen, die sich ein bisschen an die echten USA erinnern, die Sumpfgebiete und so. Es wirkt halt einfach so, es wirkt authentisch, aber gleichzeitig ist alles ein bisschen magisch mit magischen Kreaturen und so weiter und so fort. Was sofort auffällt, wenn ihr nach den Trailer anschaut zu diesem Spiel, ist, dass es sehr eigenartige so Stop-Motion-Optik hat, die ich echt geil finde und wo mega unüblich ist für das Spiel. Mir hat so ein bisschen erinnert teilweise an die Spider-Verse-Filme von Sony, an die animierten Filme. Und teilweise so ein bisschen, wie sagt man, Claymotion, oder? Da Wallace and Gromit und so Zeug.
Genau,
so ein bisschen Mischung zwischen dem irgendwie. Und das finde ich recht geil, weil man das in Games sonst fast nie sieht eigentlich. Und ich habe mich so gefragt, funktioniert das? Weil in Games wahrscheinlich immer das alles ultraflüssig läuft und das nichts stockt und so. Aber es geht, weil sie übertreiben es nicht. Es sind auch die Charaktere, die sich so bewegen und die Tiere und so. Aber sonst alles in der Umgebung wird eigentlich wie normal flüssig dargestellt und es ist ein schöner Mix. Es sieht sehr, sehr geil aus. Also optisch schon mal ein echter Hingucker. Genau, um was geht es in South of Midnight? Du spielst Hazel, das ist eine 19-Jährige, die ihre Mutter verloren hat in einem Orkan. Und du gehst deine Mutter suchen und landest eben in ihrer magischen Version von dieser Südstaatenwelt, wo es ganz viele mythische Kreaturen gibt, die alle anscheinend auf so Fabelwesen aus der südlichen Folklore basieren, aus den USA.
Das klingt jetzt ohne Scheiß, das. Abgesehen von den Locations könnte das ein Studio Ghibli-Film sein.
Ja, das stimmt. Ja, ja, voll. Ja, es hat etwas. Ja, ja. Das
klingt sensationell.
Absolut. Ich kenne mich nicht aus mit der Folklore von den Südstaaten, aber das, was ich in der 1,5 Stunde gesehen habe, hat mir sehr, sehr gefallen. Ich musste so eine riesige Wels befreien, wo mega schön verziert ist. Und der Wels ist von so einem Baumonster festgehabt worden. Und der hat mich dann gebeten, hey, bitte hilf mir, dass das Baumonster mich loslässt. Und habe ich dann gemacht und dann so magische Knotenpunkte rund um das riesige, also das ist ein riesiger Baum, und habe dann magische Knotenpunkte rund um diesen Baum müssen suchen und aufgrund von diesen magischen Knotenpunkten hat sich der Baum nicht mehr können bewegen. Und die musste ich lösen und die magischen Knotenpunkte, das sind so wie manifestierte Erinnerungen von diesem Baum, die sich zu schwarzer Magie haben verwandelt und dafür gesorgt haben, dass er der Start ist. Und die Erinnerungen, jedes Mal, wenn ich einen Knotenpunkt gelöst habe, habe ich gesehen, was hinter diesem Baum eigentlich steckt. Und der Baum war früher ein Mensch, ein psychisch beeinträchtigter Mensch. Das ist eine verdammt harte Geschichte. Ich habe nicht erwartet. So ja, dass in so einem Fantasy-Spiel, das so schön aussieht, plötzlich so eine tragische Geschichte kommt. Der Baum war ein psychisch beeinträchtigter Mensch. Der Benji hat er geheissen. Der hatte Brüder, der Rhubarb geheissen hat. Auch wunderschöne so Südstaaten nehmen irgendwie. Und der Benji ist gemobbt worden von seinen Altersgenossen und auch von Leuten aus dem Dorf. Die haben Fallen aufgestellt, so Bärenfallen, dass sie reinschalten. Oh, die haben mit Steinen beworfen und
yes,
so. Und der Rhubarb war immer da und hat ihn verteidigt. Aber irgendwann hat der Rhubarb dann auch zu viel gehabt, weil der Benji hat immer die ganze Aufmerksamkeit bekommen von der Familie. Oder? Weil er halt anders war, weil er speziell war. Und der Rhubarb hat dann eigentlich gefunden, hey, komm Benji, wir spielen Versteckis. Versteck dich doch da in diesem Baum. Und ich komme dich dann auch suchen. Yes. Er hat sich in diesem Baum versteckt und der Rhubarb hat den Baum mit Holzbrettern zugenagelt und hat ihn sterben lassen in diesem Shit. Baum. So.
Yes, bam, dark.
Ja, huere dark, wirklich.
Yes, Gott.
Und das erfährst du halt dann so, du siehst immer so viele Flashbacks. Die Hazel hat so einen magischen Webstab, den sie in der Vergangenheit gesehen und an diesen Knotenpunkten siehst du das dann. Und so erfährst du, was da eigentlich passiert ist. Und dann am Schluss musst du den Baum von seinem Leiter lösen und musst an ihm hochklettern. Und das war ein verdammt geiler Moment, weil in diesem Moment wird dann ein Lied abgespielt, das wirklich für das Spiel komponiert wurde mit Lyrics und so. Und die Lyrics fassen dann nochmal zusammen, was passiert ist. Und das ist ein verdammt geiler Kontrast, weil das Lied ist so recht fröhlich, so ein Country-Lied irgendwie, eine schöne Melodie, oder? Und es passt zur schönen Southern-Atmosphäre, die du hast und du kletterst so einen schönen Baum rauf. Aber eben die Hintergrundgeschichte ist verdammt tragisch und die Lyrics vom Lied sind verdammt tragisch und es ist echt so ein mega magischer Moment, wo so wie alles ist zusammengekommen, so das Storytelling vom Spiel, wow. Die Grafik, die Musik und so und es hat sich verdammt geil angefühlt. Es hat mich erinnert an Moment in Red Dead Redemption, wo du das erste Mal auf Mexiko gehen kannst. Der war schon so geil, wo plötzlich so ein Country-Lied im Hintergrund ertönt. Und einfach in diesen 5 Minuten passt einfach alles. Das ist einfach so geil. Das sind einfach nur Games, so ein interaktives Medium, wo dann irgendwie alles zusammenkommt auf allen Ebenen und einfach geil ist. Und im Spiel wird es ganz viele weitere so mythische Bossgegner in Anführungszeichen geben, wie das Baummonster, wo dann halt auch so in die Erinnerungen gehst schauen und wo am Schluss dann alles zusammenkommt mit eigenen Songs, die für das Lied geschrieben sind worden. Und auf das freue ich mich sehr. Sehr, sehr vielversprechend. Was nicht so cool war, ist alles, was zwischendrin passiert ist. Ich musste relativ viel kämpfen gegen mega generische, schwarze Dämonen. Keine Ahnung, was das für Dinge waren, die sehr unspektakulär waren zum Bekämpfen. Die haben immer gleich angegriffen. Das Kampfsystem war jetzt auch nicht mega deep. Und ich hoffe einfach, dass es im fertigen Spiel da ein bisschen mehr Abwechslung wird geben. Vor allem eben, weil der Rest ist so kreativ und mit Liebe zum Detail und die Monster wirken dann einfach so hergeschossen und so, als hätten sie sich nicht viel dabei überlegt irgendwie. Das Level-Design war auch so mäßig, es war relativ linear und da hoffe ich auch, dass es dann in den späteren Levels, wo man dann spielen kann, das ist ein relativ frühes Level, Kapitel 3 ist gestanden am Anfang. Von dem her kann sein, dass es noch relativ simpel ist. Schon voll Tutorials gewesen und so. Aber ja, ich lasse mich gerne überraschen. Ich freue mich schon leider auf, eben wegen diesen magischen Momenten, die du bei den Bosskämpfen hast. Und ich glaube auch, wenn man so auf Stop-Motion-Dings steht und mal ein anderes Spiel hat, kann man sich das sicher auf die Wishlist packen. Ich nehme nicht an, dass es eines der besten Spiele vom Jahr wird werden, aufgrund von den Sachen, die ich zwischendrin erlebt habe. Aber eben, ich freue mich schon allein wegen diesen magischen Momenten.
Ja, absolut, voll.
Sieht mega geil aus, so grafisch und so, ja.
Genau. Und was ich auch nicht gewusst habe, dass es rund ums Spiel eine riesige Kontroverse gibt, wieder, was auch uns in den Kommentaren wieder ist gekommen. Mein Gott, einfach weil, ja, es ist jedes Spiel irgendwie gefühlt, das rauskommt, hat irgendeine Kontroverse, wo sich irgendjemand angegriffen fühlt, weil kein weißer Protagonist im Spiel ist, sondern halt Hazel ein Schwarzer ist aus den Süden der USA. Das geht gar nicht.
Ja, Südstaaten
ist das. Was so, wirklich?
Das ist hat so voll Prototyp. Ist für mich irgendwie...
So aber es, ja, genau.
Das macht absolut Sinn. Okay.
Genau. Also was ist das Kontroverse? Dass sie schwarz ist? Oder dass es ein Stereotyp ist, dass sie schwarz ist? Oder?
Nein, dass sie...
Genau, dass du halt mal ein Spiel hast, wo ein schwarzer Hauptcharakter ist. Und das ist halt alles DI und das ist alles Vogue, wenn es Schwarze hat. Und es war ein Unternehmen beteiligt an der Beratung. Sweet Baby Inc. heissen die, die seit einem Jahr ungefähr im Kreuz für sie von dieser ganzen Kontroverse. Das ist ein Unternehmen, das beratend fungiert für diverse Videospielproduktionen. Vor allem, wenn es um so sensible Themen geht. Wie zum Beispiel jetzt hier, Compulsion Games ist ein kanadisches Studio, wo relativ wenig Berührungspunkte hat mit dem Süden von der USA und mit der Art und Weise, wie die Leute dort leben und mit der Kultur. Und darum haben sie auch die engagiert, um sich zu beraten. Okay, ja, dass sie nicht irgendetwas falsch darstellen, Stereotypen bedienen oder so. Völlig legitim, wie ich finde, aber eben, sobald irgendein Studio mit denen zusammenarbeitet, dann ist es woke und das darf man nicht unterstützen.
Weil die Firma wahrscheinlich dafür bekannt ist, dass sie sich halt für
woke... Genau. Klar, ja,
whatever, für Diversifizierung und so einsetzen. Genau. Das ist natürlich ein Pest vom Internet, alles klar. Genau.
Aber
verstanden.
Wenn es ein Game gibt, das Sinn macht, so eine Agentur zu beschäftigen, dann ist es das. Weil es halt wirklich, eben, du bist ein kanadisches Studio, du bist physisch so weit entfernt von der ganzen Welt und hat da einfach, sonst hast du keine Berührungspunkte. Dann macht es doch Sinn, du hast Leute engagieren, die sich damit auskennen und wo dir können sagen, was okay ist und was nicht. Ja. Aber ja,
das klingt fast schon zu vernünftig, Tommy. Das kann ich nicht so unterstützen. Ai, ai, ai.
Okay. It is what it is. Ich freue mich drauf, auf AV. Genau, 8. April kommt das auf.
Es erinnert mich wirklich an einen Studio Ghibli-Film. Alles, was du gesagt hast. Ich bin absolut, ich habe es schon auf meiner Wishlist da. Ich bin
hey, voll. Ich nicht daran gedacht, aber jetzt wirklich, was du gesagt hast, Studio Ghibli, es passt mega gut. Es hat mega viele Parallelen. Wirklich, es ist super, super Vergleich.
Ich habe ein bisschen Angst, dass es dann irgendwie wie so zwar schön ist, aber wenn das Gameplay halt so ein bisschen repetitiv ist, dann hätte ich es fast lieber als Film. Das geht noch bei vielen Games so, dass ich dann finde, hey, ich hätte es fast lieber einen zweistündigen Film einfach geschaut in dieser Welt und mit dieser Story, als dass ich es durchspielen
musste. Ja, ich hoffe wirklich, ja, dass die Zwischensachen, dass da noch mehr kommt. Es hat mir eben schon Sorgen gemacht, als man den Trailer gesehen hat, wo sie schon dort so das Kampfsystem gezeigt haben. Und ich also denke, es geht nicht wirklich geil aus und es hat sich jetzt bestätigt. Aber vielleicht haben sie ja noch Überraschungen in der Hinterhand und wenn nicht alles zeigen. Das kann natürlich auch sein. Hoffen wir das Beste. Genau. Und das zweite Game, das ich mitgebracht habe, ist Avowed. Das habe ich nicht nur kurz angespielt, sondern durchgespielt. Und das ist das neueste Game vom Microsoft-Entwicklerstudio Obsidian. Und die sind bekannt für ihre Rollenspiele. Die haben zum Beispiel Fallout New Vegas gemacht, was von vielen Fallout-Fans als bestes Fallout gesehen wird. Sonst hat ja Bethesda Fallout-Games gemacht. Die haben aber auch so Sachen gemacht wie The Outer Worlds oder Pentiment. Pentiment ist das Spiel, das vor 2 Jahren ungefähr rausgekommen ist. Habe ich auch getestet. Mittelalter-Spiel, das alles so ein bisschen ausgesehen hat wie Mittelalter-Zeichnung aus so einem alten Buch. Und die ganze Spielwelt hat so ausgesehen. Das 2D-Spiel war es. Also sie machen mega unterschiedliches Zeug, aber alle ihre Games haben irgendwie gemeinsam, dass es Rollenspiel sind. Und
sie haben doch auch Knights of the Old Republic 2 gemacht, oder habe ich das
jetzt gerade gehört? Ja, irgendein Knights of the Old Republic, genau, das stimmt, ja voll. Sie waren ja auch involviert, ja voll. Grounded haben sie auch gemacht, ein Multiplayer-Spiel, lustigerweise, aber auch so mit recht tiefen Mechaniken. Ein recht diverses Studio. Und Avowed ist, finde ich, fühlt sich an, so, ja, ich habe geschrieben im Spiel, ohne es irgendwie negativ zu meinen, aber es ist so wie ein spielbares Déjà-vu irgendwie. Es fühlt sich wirklich an wie, ich habe mich gefühlt, als würde ich wieder Skyrim spielen. Wie dann zumal vor, fuck, wann ist Skyrim rausgekommen? Das ist jetzt auch schon sehr lange her, oder?
Ja,
vor 100 Jahren.
Ja, öppe. Give or take.
Und es ist unfair, die Entwickler sind sicher auch leid, dass es immer mit Skyrim und mit Bethesda-Spielen verglichen wird, aber es ist halt einfach wirklich, so kann man es am besten beschreiben, es ist wie Skyrim, nur mit Schusswaffen.
Ah, geil.
Das ist nicht nur Schwerter, Magie und Vieh und Bogen, sondern halt auch Pistolen, so Schrotflinten und so Zeug, die du kannst benutzen. Und es sieht optisch auch recht ähnlich aus. Also du spielst aus einer First-Person-Perspektive oder aus einer Third-Person-Perspektive. Also du kannst immer hin und her wechseln, was ja recht ähnlich ist oder wie in diesen Bethesda-Action-RPGs. Und es geht genau, im Vergleich zu anderen eben vergleichbaren Rollenspielen ist aber nicht eine grosse Open World, sondern du hast fünf kleinere Welten. Was ich eigentlich noch recht geil finde. Weil das ist alles ein bisschen kompakter und das Spiel an sich ist auch nicht mega lang. Es geht jetzt 24 Stunden gebraucht, plus minus. Ich habe relativ viele Sidequests gemacht. Ich glaube, wenn du wirklich nur Mainline-Quests machst, kannst du in 15 bis 18 Stunden kannst durchcruisen durch das Ganze. Und das finde ich irgendwie erfrischend, vor allem bei einem Rollenspiel, oder? Wenn du an ein Rollenspiel denkst, dann ist irgendwie so sehr, sehr lang, ja. 30, 40, 50, 60 Stunden. Und hier ist alles so mega kompakt. Und es liegt eben einerseits so an der Spielwelten. Wenn du durch die Welten durchgehst, ist wirklich... Es wirkt zwar ein bisschen unrealistisch, oder? Du hast eine riesen Stadt und nebendran ist irgendein riesen Banditencamp und rechts nebendran irgendein Abgrund, wo sehr viele Monster drin leben und es ist alles so wenige Meter voneinander entfernt. Aber das macht es alles mega schnell. Also es gibt wie kein Leerlauf. Du läufst durch die Welt durch und überall ist irgendetwas und es passiert die ganze Zeit irgendetwas. Das habe ich eigentlich noch echt gerne gehabt.
Cool.
Genau, um was geht es eigentlich? Du spielst Godlike. Godlike sind in dieser Welt sind Menschen, die vor der Geburt von einem Gott berührt wurden. Wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Aber du wirst von einem Gott berührt und hast dann magische Fähigkeiten. Und als Godlike hast du dann auch eine gewisse Verantwortung und musst halt Zeug machen, die andere Leute nicht machen können. Und du wirst als Godlike auf eine Insel geschickt, wo eine Krankheit wütet. Die nennt sich Dream Scourge. Und jeder, der mit dieser Krankheit in Berührung kommt, wird zu einem Pilz-Zombie. So wie in The Last of Us.
Ja,
ja genau. Ja.
Und da die ganze Welt ist übersät mit so komischen Pilzstrukturen. Die sehen aber nicht so gruselig aus wie in The Last of Us. Die sehen mega schön aus. Die leuchten alle so schön. Es sieht auch so harmonisch aus. Aber eben, das zerstört die Insel langsam. Und du wirst auf die Insel geschickt, um die Quelle von dem Finger und das Ende, also das irgendwie zu beenden. Und das ist so ein bisschen die Story. Und die ist... Okay, es wird aber nie wirklich irgendwie mega spannend so. Das ist aber auch nicht schlimm, weil ich finde so Spielleben auch also von kleinen Geschichten, die du unterwegs erlebst. Also so von Sidequests, wo du einfach zufällig irgendwo aufgabelst und dann einfach zu einer epischen Questline eskalieren und so. Aber die Hauptstory ist jetzt nichts, wo man irgendwie on the edge of my seat hatte und wo ich unbedingt musste wissen, wie es ausgeht. Sondern so, ja, yeah, okay, ich suche die Krankheit und da passieren noch irgendwie Sachen und so. Aber jetzt nichts mega spektakuläres. Was ein bisschen problematisch war, Wald spielt in der Welt von Pillars of Eternity. Das ist eine weitere Spielserie, die Obsidian gemacht hat. Das war auch ein RPG, aber aus einer anderen Perspektive. Das ist so aus einer Top-Down-Perspektive, so ein bisschen Baldur's Gate-mässig, so in die Richtung würde ich es jetzt beschreiben. Und das spielt in dieser Welt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel setzt voraus, dass du dich mit der Lore von dieser Welt gut auskennst. Und wenn du das nicht machst, hast du das Gefühl, du hast keine Ahnung, über was die Leute reden. Es sind so viele Fremdbegriffe, wo du einfach keine Ahnung hast, was sie bedeuten. Es gibt zwar so ein Lexikon im Spiel, wo du jederzeit aufrufen kannst und immer kannst nachschauen, okay, der Begriff bedeutet jetzt das und die Person, das ist die Person, die ist wichtig, weil sie mal das und das gemacht hat. Aber irgendwie ist alles so mega ausgelagert in so Lexika oder so in Bücher, die einfach rumliegen und Notizen, wo du mega viel müsstest lesen, damit du rauskommst. Und irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr gehabt und habe dann so gefunden, ja, komm irgendwie, hauptsächlich kommen wir ungefähr irgendwie draus. Und das war vielleicht auch der Grund, wieso das die Story am Ende des Tages nicht so gepackt hat. Genau, und eben gameplaymässig, du nimmst Missionen an und musst ganz viele menschliche Gegner, aber auch die Pilzzombies und Monster bekämpfen und eben das machst du mit Magie, mit Schwertern, mit Fügbogen, aber eben auch mit Waffen. Und ich habe mein Bild natürlich darauf ausgelegt, dass er sehr, sehr gut mit Waffen kann umgehen kann, wenn es schon mal so etwas gibt in so einem Spiel, finde ich immer geil. Und du hast
mit aber Schusswaffen.
Mit Schusswaffen. Ich habe eine Arkebuse habe ich gebraucht. Das Wort habe ich nicht kennt vor dem Spiel.
Ist,
einfach so ein,
ist das?
Es ist wie eine Jagdflinte, sieht so ein bisschen aus. Und der Schuss, also die Waffe gibt es wirklich. Und der Schuss im Spiel zumindest, er ist mega mächtig. Also wenn du etwas triffst, kannst du sehr viel Lebenspunkte wegnehmen, aber es braucht sehr lange zum Nachladen. Aber es war mir wert gewesen. Es ist einfach, wenn du etwas triffst, so befriedigend. und in der Zwischenzeit, während das am Nachladen ist, benutze ich auch die Magie. Es hat auch Begleiter, die du hast. Und die kannst du auch befehlen während dem Kampf. Das funktioniert alles mega gut. Der Kampf ist wirklich super, mega dynamisch. Die Steuerung ist super. Außerhalb von den Kämpfen, die Steuerung so geil, auch im Vergleich zu vergleichbaren Spielen. Der Charakter rennt wirklich wie ein junger Gott durch die Gegend und springt über Hindernisse. Ist so ein bisschen parkourmässige Steuerung, oder? Also du kommst wirklich mega schnell voran. Und sonst so bei so Rollenspielen ist die Steuerung eher so ein bisschen steif und ja, er kann klettern, aber es ist ein bisschen begrenzt. Und hier fühlt sich wirklich so, ja, rennen und springen. Und genauso fühlt sich auch der Kampf an. Schnell, dynamisch und sehr, sehr chaotisch. Also von dem her super. Und die Missionen, die du machst, auch typisch für die Art von Spiel, oder du kannst immer wieder Entscheidungen treffen, die dann irgendwie so grosse Konsequenzen haben auf einen weiteren Spielverlauf und auf das, was du machen kannst. Ich bin zum Beispiel aus der ganzen Questline mal ausgeschlossen worden, weil ich etwas falsch gemacht habe. Falsche Anführungszeichen. Charaktere sterben oder sie überleben, je nachdem, wie du entscheidest. Also du kannst wirklich ein Arschloch sein, wenn du willst. Du kannst es wirklich auf die Spitze treiben. und all das, eben, es hat sich wirklich angefühlt wie Skyrim damals und es hat sich wirklich cool angefühlt. Das Spiel macht nicht viel anders, aber ich finde, das muss es auch nicht. Es ist einfach ein Spiel für alle, die mit diesen Sachen aufgewachsen sind und das cool finden. Es ist wenig Innovation, aber ich finde, es muss nicht jedes Spiel irgendwie Grenzen neu definieren vom Medium und mega viel Neues wagen. Manchmal reicht es einfach auch, wenn man das, was man gut machen kann, und das kann Obsidian gut, wenn man ein geiles Action-RPG macht, wie man es früher gekannt hat, und das vielleicht ein bisschen kompakter, schöner und einfach runder macht. Und das haben sie mit Avowed definitiv geschafft. Ja, 4 von 5 Sternen gegeben, ich habe wirklich sehr, sehr viel Spass gegeben. 5 von 5 wäre es jetzt gewesen, wenn es irgendwie etwas sehr krasses wäre gewesen, aber es ist einfach gewohnte Action-RPG-Kost. Und kann es jedem empfehlen, der sich nur annähernd für das Genre interessiert. Es ist erhältlich ab 18. Februar für Xbox Series X und S und PC und es kommt auch im Game Pass, falls man sich das im Game Pass anschauen will und das Spiel nicht kaufen
will. Das ist doch super, ein runder Abschluss. Also am 18.02. Das ist ja dann schon wieder relativ kurz vor dem Wochenende. Ich weiß es nicht, ich habe den Kalender nicht so im Griff. Aber gut, das nehme ich mir wahrscheinlich zu Herzen, Tommy.
Hey, ich glaube, Early Access ist sogar ab heute, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn man mehr wird ausgeben für das Spiel, für die Deluxe oder Super Upgrade-Version oder wie auch immer das heisst, kann man natürlich wieder früher spielen.
Das ungewöhnliches Geschenk zum Valentinstag morgen vielleicht. Gut, hey, mit dem sind wir am Ende. Danke, Domi. Danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt auch nächsten Donnerstag uns wieder zuhören, wenn ihr Lust habt. Und ich verabschiede mich und macht's gut. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao miteinander.